Wohnungsbau in der Krise, ist das eine Chance für Anleger? Die Genehmigungszahlen im Wohnungsbau sind nach wie vor rückläufig. 2024 könnten die Fertigungszahlen noch weiter sinken. Wie geht es weiter im Wohnungsbau? Wie schaffen wir den Turnaround und was bedeutet dies vor allen Dingen für Anleger? Das ist das Thema heute in der 1a-Lage. Und hier die Fragen im Einzelnen. Wie entwickelt sich der Wohnungsbau in Deutschland? Was sind die Prognosen für dieses Jahr? Was bedeutet das für die Gesamtwirtschaft? Wie geht es ab 2025 weiter? Wirkt sich die Sonder-AFA nicht positiv auf die Bauwirtschaft aus? Was müsste getan werden? Und was bedeutet das alles für Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Domizil Real Estate Group, dem Spezialisten für Kapitalanlageimmobilien, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute, ihr habt es in dem Titel, was wollte ich denn sagen? Also, Wohnungsbau in der Krise, Chancen für Anleger, darum geht's. Ihr habt es auch schon mal gehört, deswegen wollen wir gleich ins Thema starten. Und weil das ganze Thema natürlich eins ist, das wir nicht im luftleeren Raum behandeln können, sondern auf die Füße stellen, die dem Professor, den wir so sehr schätzen, sehr, sehr nahe liegt, begrüßen wir dich hier in deinem Podcast, in unserem Podcast, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke. Grüß dich.
Wir wollen heute mal wieder auf das Thema Wohnungsneubau schauen und das ist natürlich ein bisschen frickelig. Aber wie entwickelt sich denn der Wohnungsneubau in Deutschland? Was ist die Prognose für dieses Jahr? Hau mal einen raus.
Ja, Hintergrund für die heutige Sendung ist tatsächlich der Wohnungsbautag, der vor kurzem stattgefunden hat. Da wurde auch eine neue Studie vorgestellt, ausnahmsweise mal nicht von uns, sondern vom DIW, also dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben sich mit der Bedeutung des Wohnungsbaus auseinandergesetzt und haben in dem Zuge auch ihre eigenen Prognosen aktualisiert. Und naja, es sieht tatsächlich sehr trist aus, muss man sagen. Das Neubauvolumen, also letztlich die Bauinvestition, die Wohnungsbauinvestitionen in diesem Jahr werden nochmal nach dieser Schätzung um 8,4% sinken. Wir hatten im letzten Jahr ja schon auch rückgängige Neubauinvestitionen. Das verschärft sich jetzt einfach nochmal. Und das bedeutet jetzt auch seit 2021 real, ne, das war jetzt nominal, aber real ein Rückgang um 15%. Also das ist schon erheblich. Die Schätzung, was die Fertigungszahlen angeht, die schwankt sehr stark. Da steht dann was zwischen 265.000 Wohnungen und 177.000 Wohnungen, die dieses Jahr fertiggestellt werden könnten. Da sieht man auch, da sind natürlich große Unsicherheiten. Es kommt immer auch ein bisschen auf das Timing an. Was wird jetzt noch rübergelagert? Was wird vielleicht auch vorgezogen? Aber die Tendenz ist relativ klar. Wir gehen deutlich unter das, was wir eigentlich brauchen. Die Bundesregierung hat sich aber 400.000 Wohnungen vorgenommen. Davon sind wir weit entfernt. Wir hatten im letzten Jahr noch knapp, so sind die Schätzungen, an die 300.000 Wohnungen. Auch das war schon zu wenig. Also ich denke mal, dieses Jahr die Chancen, dass wir unter 250.000 Wohnungen liegen, sind relativ groß. Und naja, die Ursachen sind klar, hohe Kosten. Die Zinsen sind natürlich stark gestiegen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und sie sind ja nach wie vor relativ hoch, nah an die 4%, zwischen 3,5 und 4% für die 10 Jahre Zinsbindung und die Baukosten sind sehr stark gestiegen und ich fand die Zahlen hier in dem Gutachten auch nochmal wirklich spannend, wie sich das entwickelt hat. Denn die Herstellungskosten pro Quadratmeter, die lagen 2010 bei 2.180 Euro. Und 12 Jahre weiter sind wir bei 4.380 Euro. Also das zeigt eben auch, was da passiert ist, wie stark die Herstellungskosten gestiegen sind aufgrund steigender Löhne, aufgrund der Materialkosten, aber eben auch aufgrund der vielen Standards, die hinzugekommen sind. Und von daher ist die Lage in diesem Jahr nach wie vor sehr, sehr trist.
Gibt es denn bei dem Thema Zuordnung der einzelnen Kostensteigerungsfaktoren eine Abgrenzung? Also kann man man sagen, was den größten Impact auf die Preisentwicklung hat?
Ja, es gibt natürlich schon unterschiedliche Statistiken dazu. Du kannst auf jeden Fall die Materialkosten und die Lohnkosten trennen. Wir haben im langfristigen Mittel sind die etwa gleich stark gestiegen. Und ja, das andere ist natürlich, dass du rausrechnen kannst, was kommt durch die zusätzlichen Standards hinzu. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist das rund ein Drittel an Kostensteigerung insgesamt seitdem. Und das macht schon eine ganze Menge aus. Also auf den Quadratmeter sind das bestimmt alleine 400-500 Euro in den letzten paar Jahren, die durch die Standards eben hinzugekommen sind. Es ist ja nicht nur der energetische Standard, der sich verschärft hat. Es sind eben auch Schallschutz, Brandschutz, was hinzugekommen ist. Ich fand jetzt eine Zahl ganz, ganz spannend. Du musst alleine für den Schallschutz mittlerweile Decken haben, die 22 Zentimeter dick sind. Und das ist natürlich eine Unmenge an Material, aber auch an Statik, was du da auflegen musst. Du musst ja mittlerweile auch in vielen Bundesländern schauen, dass du auch Schallschutz auf dem Balkon gewährleistest. Auch das kostet natürlich entsprechend. Also die Regulierung führt da einfach auch zu erheblichen Kostensteigerungen.
Es gibt ja aber auch eine gute Nachricht. Wir wollen das Ganze mal positiv beleuchten. Wenn die Wirtschaft schrumpft in Deutschland, dann senken wir ja auch den CO2-Ausstoß. Das ist ja erklärtes Ziel. Insofern ist es ja eine gute Nachricht, wenn Deutschland ein bisschen weiter untergeht. An dieser Stelle drehen wir also auch noch ein bisschen, ein Drittel die Kosten hoch, was den Neubau angeht, und dann geht der Neubau ein bisschen zurück und ist weniger CO2. Also ist ja eine gute Nachricht fürs Klima, ne? Wenn wir jetzt ein bisschen weiter schrumpfen, retten wir die Welt weiter. Das wollten wir ja auch. Wir machen auch ein gutes Vorbild. Man kann ja länger in alten Wohnungen wohnen einfach, oder? Was sagst du?
Hauke, du wolltest doch mal die Grünen ein bisschen schonen, oder?
Ich tue mein Möglichstes. Deswegen habe ich das ja einfach mal positiv betrachtet und gesagt, das ist doch mega.
Naja, tatsächlich, ne, der Wohnungsneubau, so sagen die gängigen Statistiken, macht etwa 8% der Kohlendioxidemissionen aus. Klar, weniger Wohnungsneubau, weniger CO2, so kann man das natürlich rechnen, aber gibt natürlich auch ein paar andere Ziele, die wir da haben.
Ja, okay, aber man muss ja einfach mal sagen, da ist einfach ein grünes Ziel erreicht an der Stelle und das ist ja eine gute Nachricht. Gut, aber jetzt mal wieder zurück zu unserer Weltsicht. Was bedeutet das denn eigentlich für die Gesamtwirtschaft? Die Bauwirtschaft ist natürlich auch ein erheblicher, ich wollte gerade sagen Treiber, aber Faktor im Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, hier sind auch viele Menschen beschäftigt, Zuliefererindustrien, die alle das Material heranschaffen oder herstellen. Insofern hat das ja auch einen Effekt aufs BIP. Erzähl mal, wie sieht's aus?
Ja, das sind eigentlich die spannendsten Zahlen in dem neuen Gutachten, die da vorgestellt werden, weil das DIW tatsächlich die, also normalerweise haben wir in den Statistiken immer Bauwirtschaft gesamt, da ist dann Hochbau, Tiefbau mit drin und natürlich Gewerbe und Wohnen, beides gleichermaßen. Hier haben sie es tatsächlich getrennt und wir kommen dann alleine durch den Wohnungsbau auf eine Wertschöpfung von 200 Milliarden Euro im Jahr. Das ist durchaus erheblich. Dazu kommen indirekte Effekte, also für angrenzende Gewerbe, die dann nochmal auf 160 Milliarden zu Buche schlagen. Das ist eben auch eine ganze Menge. Und natürlich ist es auch so, dass wir konjunkturell so schlecht dastehen. Das liegt eben auch zu einem guten Teil daran, dass eben der Bau insgesamt und gerade der Wohnungsbau leidet. Und das hat dann natürlich entsprechende Effekte. Dazu kommen wir eben auf 2,3 Millionen Beschäftigte im Wohnungsbau. Ja, wenn wir eben auch die angrenzenden Gewerke mitzählen, und da gehören ja auch, das ist ja etwas, was eigentlich so ein bisschen untergegangen ist. Wir haben ja auch ein Problem bei Bestandssanierungen im Moment. Auch da passiert relativ wenig. Auch das hat entsprechende Rückwirkung. Also da sind schon auch viele Beschäftigte betroffen, wobei Arbeitslosigkeit im Moment Gott sei Dank noch nicht das große Thema ist, aber einfach von der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung her ist das wirklich immens. Und was eben auch spannend ist, der Staat hat in den letzten Jahren jährlich etwa 57,4 Milliarden Euro an Steuereinnahmen generiert durch den Wohnungsneubau, vor allen Dingen durch die Umsatzsteuer. Ja, Wohnungsbau unterliegt ja der Umsatzsteuer, dann kommen eben viele andere Gewerke dazu, da kommt eben die Grunderwerbsteuer noch hinzu. Und wenn du dann eben auch noch die indirekten Effekte mitzählst, also das, was eben in der Wohnungsbauwirtschaft dann erwirtschaftet wird, was da an Steuern gezahlt wird, und in den weiteren Gewerken kommst du auf etwa 140 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Das ist natürlich eine ganz erklägliche Zahl, und insofern
treibt mir die Zornesröte ins Gesicht, ehrlicherweise.
Du zahlst doch gerne Steuern.
Ja, geht so.
Ja, aber es ist, also ich fand die Zahl tatsächlich auch bemerkenswert. Also man sieht dann eben auch, dass der Wohnungsbau da schon eine erhebliche Wirkung hat. Das DIW zieht den Vergleich zur Automobilindustrie. Da kommst du, wenn du indirekte Effekte mit berücksichtigst, auf ähnliche Zahlen. Also es ist eine gewaltiger Wirtschaftssektor, ein wichtiger Wirtschaftssektor. Und entsprechend natürlich, wenn so ein wichtiger Wirtschaftssektor eben Probleme hat, hat das eben auch gesamtwirtschaftliche Konsequenzen. Unter anderem trägt das eben auch dazu bei, zu den konjunkturellen Problemen, die wir da im Moment haben.
Genau, kann man das so rechnen, dass man sagt, also wir haben Pi mal Daumen 40 Millionen Erwerbstätige, 2,3 Millionen Beschäftigte im Bau. Das ist ungefähr Pi mal Daumen 5%. Ein Drittel davon sind dann 1,6, 1,7. Das ist sozusagen die Kosten der Auflagen am BIP. Das ist so ein bisschen hergeleitet und wild über die Beschäftigung. Aber
das ist jetzt, also wir haben tatsächlich mehr Erwerbstätige mittlerweile. Wir kommen ja auf, ich glaube, 46, 47 Millionen mittlerweile. Das ist wirklich ja erstaunlich.
Dem Rentenniveau sei Dank.
Ja. Welche Entwicklung wir da haben. Ja, so einfach kannst du es nicht rechnen. Ne? So einfach kannst du es nicht rechnen. Aber es wäre eine interessante Überlegung. Aber solche Modelle, wo du wirklich sagen kannst, wenn wir jetzt mal die Baukosten dritteln oder um Drittel reduzieren, was macht das dann mit den Bauinvestitionen? Das wäre natürlich spannend, aber da spielt natürlich einiges noch mit. Wir müssen ja auch sehen, wir hatten ja auch in den 2010er Jahren wirklich günstige Rahmenbedingungen und mit niedrigen Zinsen, auch mit niedrigeren Baukosten. Wir haben aber trotzdem nicht so viel gebaut, weil uns unter anderem die Grundstücke gefehlt haben. Also insofern ist es leider nicht ganz so einfach. Auch mehr Geld hilft nicht immer, muss man auch sagen. Aber es ist natürlich eine Belastung.
Nicht unerheblich.
Nicht unerheblich.
Genau. Aber es wäre natürlich trotzdem mal interessant zu sehen, zu sagen, also die Auflagen kosten, und das hat im Übrigen den folgenden Effekt. Das ist ja das, was eigentlich in der Diskussion dringend mal gesagt werden muss, dass halt diese ganzen Regulierungen am Ende auch einen Impact haben auf Wirtschaftstätigkeit. Ich glaube, das ist dem einen oder anderen so im direkten Zusammenhang gar nicht so sehr klar.
Ja, du hast recht, es ist naheliegend. Das Problem ist manchmal, dass es empirisch eben nicht so eindeutig ist, wie man es sich so in der Theoriewelt vorstellt. Also wenn wir jetzt in der VWL-Vorlesung wären, könnten wir jetzt ein Angebots-Nachfrage-Diagramm zeichnen, und dann sieht man natürlich, dass aufgrund steigender Kosten natürlich das Angebot zurückgeht. Empirisch, wie gesagt, weil es so überlagernde Effekte gibt, ist es manchmal nicht ganz so eindeutig, aber nichtsdestotrotz sollte uns eben klar sein, dass die Wirkungszusammenhänge schon klar sind, und niedrigere Baukosten würden uns auf jeden Fall helfen.
Gut, halten wir erstmal so das eine Drittel fest und ignorieren die Zinseszinseffekte sozusagen oder die exponentiellen Wirtschaftswachstumseffekte, dann ist natürlich interessant, wenn es dieses Jahr so frappierend ätzend und nicht so richtig positiv aussieht, ist das auch die Aussicht auf das Jahr 2025? Gibt es da dann eine positivere Aussicht auf das lange Ende, oder müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass es halt nach der Automobilindustrie das nächste Thema, was wir einfach abschaffen?
Das ganz große Problem ist einfach, dass wir hier eine lange Entwicklungspfade haben im Wohnungsbau. Also das, was nicht genehmigt wurde, kann eben auch nicht gebaut werden und auch nicht so schnell gebaut werden. Das heißt, die Chancen sind schon sehr groß, dass auch 2025 die Bautätigkeit relativ niedrig ist. Viele Institute gehen sogar davon aus, dass wir 2025 noch weniger bauen als 2024. Ja, das ganz große Problem, das damit verbunden ist, das wird hier auch nochmal in dem Gutachten zum Ausdruck gebracht, ist, dass eben damit Kapazitäten im Wohnungsbau abgebaut werden. Ja, also wir müssen uns ja vorstellen, wir haben natürlich viele Gewerke, also Heizungsinstallateure, Dachdecker, die haben auch immer noch gut zu tun, aber wir haben eben auch manche Unternehmen, die zum Beispiel im Rohbau aktiv sind, die vor allen Dingen für so grundlegende Arbeiten zuständig sind, die einfach keine Beschäftigung haben. So, und im Moment ist es noch so, wenn da Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, weil vielleicht das Unternehmen in die Insolvenz geht, die werden vielleicht von der Konkurrenz geschluckt. Aber es ist eben zunehmend die Gefahr, dass da auch Menschen dann vielleicht in andere Branchen gehen, weil wir haben ja insgesamt Fachkräftemangel. So, und das heißt, da werden Kapazitäten möglicherweise abgebaut. Das heißt, auch wenn es dann wieder mehr Schwung gibt im Markt, weil vielleicht dann die Nachfrage nach Neubau endlich zurückkehrt, weil vielleicht die Zinssituation sich auch 2025 deutlich aufhält, dass dann trotzdem nicht mehr gebaut werden kann. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass wir dann bei geringeren Kapazitäten, aber steigender Nachfrage einfach höhere Preise hätten, was natürlich auch für den Gesamtmarkt nicht so schön ist, für die Projektentwickler dann vielleicht ein netter Nachholeffekt, aber für andere, für die Gesamtwirtschaft eben das ganz große Problem, dass wir einfach nicht die Bautätigkeit erreichen, die wir eigentlich brauchen und damit natürlich auf Jahre möglicherweise einen Mangel haben.
Aber es war doch so, dass die Politik sich eine ganze Menge davon versprochen hat, jetzt sozusagen zu stimulieren mit eigenen Maßnahmen, so zum Beispiel die Sonder-AFA. Ist das ein Schlag ins Wasser gewesen? Wirkt das gar nicht? Oder vertraut man einfach der Bundesregierung nicht und sagt, na, wer weiß, ob die das nicht gleich wieder abschaffen? Man weiß es ja, man hat es ja in den Förderprogrammen gesehen. Erzähl.
Also schauen wir mal, ne? Die Sonder-AFA ist ja jetzt durch. Es gibt 5% degressiv. Wir können natürlich noch nicht sagen, was das jetzt macht mit dem Markt. Dafür ist das noch zu frisch. Ich glaube schon, dass das einen gewissen Impuls haben wird. Mein Eindruck, wenn ich jetzt auch mit Finanzberatern spreche, die sagen schon, naja, es gibt mehr Interesse von Kapitalanlegern. Die wollen jetzt auch, die haben teilweise auch gewartet. Das hat durchaus einen Effekt. Und wie ich jetzt auch gehört habe, es gibt wohl auch Neuigkeiten bei den KfW-Förderungen für energieeffizientes Bauen. Herr Habeck hat wohl signalisiert, dass man wohl noch ein bisschen nachsteuern wird und dass die möglicherweise nicht direkt auslaufen. Wir müssen nur mal gucken, zu welchen Konditionen. Ne? Die Konditionen in den KfW-Programmen haben sich ja deutlich verschlechtert über die letzten Wochen. Also da müssen wir einfach mal sehen, aber das ganz große Aber ist eben, Kapitalanleger, private Kapitalanleger, für die das interessant sind, sind eben nur eine Gruppe in der Neubaunachfrage. Und wenn man eben die Zahlen jetzt im Wohnungsbau auch mal sich anschaut, über 50% des Wohnungsneubaus sind eben Ein- und Zweifamilienhäuser. Und Ein- und Zweifamilienhäuser werden eben von Eigennutzern gekauft. So, und die Eigennutzer, die sind ja in dieser ganzen Förderthematik vergessen worden. Die haben eigentlich kaum was bekommen. Ja, es gibt dieses unselige Programm, du kriegst ein günstigeres Darlehen, wenn du weniger als 90.000 Euro als dreiköpfige Familie hast.
Der klassische Häuslekäufer.
Genau, genau. Und aber auch nur dann, wenn man denn die höchste Energieeffizienzklasse kauft. Niedriges Einkommen, höchste Kosten, irgendwie passt das nicht so richtig. Und ansonsten kriegen die ja nichts. Und von daher, ich denke schon, dass ein bisschen Impulse auch von den Eigennutzern kommen, einfach deswegen, weil die Mietpreise so stark steigen. Aber man hätte da natürlich viel mehr erreichen können, zum Beispiel über eine Senkung der Grunderwerbsteuer, zum Beispiel über allgemeine Nachrangdarlehen oder. Hat man alles nicht getan. Also diese Gruppe hat man vernachlässigt und dann hat man eine weitere Gruppe vernachlässigt, die institutionellen Investoren. Dazu gehören auch die kommunalen Gesellschaften, die haben aus steuerlichen Gründen oftmals keine Vorteile von der Sonder-AFA, aber auch viele andere große institutionelle Investoren, die anders bilanzieren, die nach dem Marktwert bilanzieren, die haben von diesen Sonder-AFAs nichts. Und da hätte man eher eine Fertigungsprämie dann ausloben müssen, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Hat man nicht gemacht. Das heißt, man erreicht mit dieser Sonder-AFA nur einen kleinen Teil. Ja, das ist natürlich schön für die, die davon profitieren, aber den ganz großen Impuls für den Wohnungsneubau gibt es dadurch eben nicht. Und das ist schon ein großes Problem.
Die Frage, die sich ja stellt, ist, wenn man so viele vergessen hat, für wen hat man denn eigentlich Politik gemacht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich verstehe das tatsächlich auch nicht in der Politik, warum die Selbstnutzer immer so schlecht wegkommen. Also warum es da auch keine, aber es gibt auch wenig Lobbyverbände in dem Bereich, die sich da wirklich einsetzen, muss man vielleicht auch mal sagen. Der Fokus ist schon immer sehr, sehr stark auf dem Vermieter. Und den Mietwohnungsbau, Selbstnutzer stehen da ein bisschen blöd da, werden aber auch irgendwie von der Politik vergessen. Also es ist schon irgendwie interessant, ne? In anderen Ländern läuft das anders. Ich kann mir kein anderes europäisches Land, vielleicht die Schweiz noch vorstellen, wo man so an den Selbstnutzern vorbei diese Politik gestalten würde. Da wird es überall deutlich stärkere Proteste geben und stärkeres Lobbying geben, aber auch von den Parteien selber, die dann natürlich sagen, in Großbritannien oder in den Niederlanden oder so, hey, wir können da nicht über 50% unserer Wähler vergessen. Aber in Deutschland funktioniert das irgendwie. Es ist tatsächlich ein interessantes Phänomen.
Liegt es daran, dass wir weniger Eigentümer haben, also Selbstnutzer haben, die Eigentumsquote ist ja in Deutschland vergleichsweise schlecht, oder liegt es daran, dass es ein politisches Interesse gibt, vor allen Dingen viele Wählerschichten in Form von Mietern zu erhalten, weil es sich leicht, also weil man leichter Kampagnen macht. Also ne, jeder, der sich damit identifiziert, selber Mieter zu sein, ist ja möglicherweise viel interessierter von Mietenstopps und so weiter. Also ist das sozusagen was Henne-Ei-Problematik oder?
Ich glaube jetzt nicht, dass es per se, dass man versucht, die Leute im Mietwohnungsbau zu halten oder im Mietwohnungsbereich zu halten. Es ist irgendwie komisch in Deutschland, das selbstgenutzte Eigentum hat irgendwie eine schwierige Stellung, ne? Also die einen sagen, das ist doch sowieso was für die, die es geschafft haben, die reich sind, da müssen wir uns doch gar nicht drum kümmern. Andere sagen, naja, das ist ja kein wirkliches Investment, das ist ja vor allen Dingen Schulden und Konsum und das müssen wir nicht noch extra fördern. Aber ich meine, wenn man auf die Vermögensstatistiken mal schaut, derjenige, der selbstgenutztes Wohneigentum hat, der steht in der Regel deutlich besser da als ein Mieter, der vielleicht hätte viel mehr sparen können. Selbstgenutztes Wohneigentum gibt eben schon Möglichkeiten. In anderen Ländern haben wir da eine deutlich progressivere Einstellung gegenüber dem selbstgenutzten Wohneigentum. Ich glaube, daran liegt es ein bisschen. Es ist ja auch interessant, also nach der Finanzmarktkrise, da waren auch viele Politiker, auch von liberalen Parteien, die gesagt haben, sowas wie in den USA oder Spanien wollen wir ja nicht haben. Deswegen müssen wir aufpassen mit dem Wohneigentum. Aber wir haben eine ganz andere Lage gehabt. Wir wären da überhaupt nicht hingekommen, auch von dem ganzen Finanzsystem her. Also wir haben da manchmal vielleicht zu viel Angst, zu viel Bedenken und ich glaube, das ist etwas, woran man wirklich arbeiten muss.
Also für die Deutschen Eigentum verängstigt, nicht Eigentum verpflichtet, sondern, ne?
Ja, es ist ja immer so, ne? Wenn auf der einen Seite neidet man ja den Vermietern und Kapitalanlegern die Erfolge am Wohnungsmarkt und sagt, das sind alles Miethaie und die nehmen so viel Geld ein. Aber wenn es dann darum geht, dass Menschen aus dem mittleren Einkommensbereich dann auch Eigentum bilden sollen, dann heißt es, oh, die Gefahren und guck mal und die Verschuldung und was passiert, wenn ihr euch trennt und, ne? Also das ist so ein bisschen ambivalent. Ein bisschen komisch. Ich denke, wir sollten da deutlich positiver dem selbstgenutzten Wohneigentum gegenüberstehen. Aber ja, die Politik zeigt jetzt diese Reaktion, dass es da eben keinen großen Wert drauf legt.
Aber vielleicht ist das genau auch der Grund, dass die Leute sich halt nicht identifizieren wollen mit Miethaien und deshalb wollen sie da nicht rein. Naja, egal. Lass uns ein bisschen konstruktiver werden. Was müsste getan werden, um das ganze Thema in die richtige Richtung zu stimulieren? Das ist ja die entscheidende Frage. Gibt es Maßnahmen, um dieses Desaster noch in die richtige Richtung zu schubsen?
Ja, ich glaube, das ganz Entscheidende hast du schon angedeutet. Wir müssen an die Baukosten ran. Wir müssen wirklich diese Standards überdenken. Also wir haben immer draufgesattelt bei der Energieeffizienz, beim Schallschutz, beim Brandschutz. Und da müssen wir einfach ein bisschen runterschrauben. Es gibt eine spannende Diskussion, also es gibt durchaus ja Ansätze, dass man zum Beispiel diesen Gebäudestandard E stärker einführt, E wie einfach, ja, also einfacher bauen und damit eben auch Kosten senken. Es gibt allerdings viele Bauträger, die da auch Befürchtungen haben, juristischer Art, weil der Kunde darf immer den Stand der Technik verlangen. Und der Stand der Technik ist quasi das, was eben auch technisch möglich ist quasi. Und auch da muss man sicherlich nochmal rangehen und überlegen, wie kann man das auch ein bisschen abmildern, wie kann man da auch Rechtssicherheit schaffen, wenn du tatsächlich günstiger baust. Ist eine spannende Diskussion, zeigt aber auch, wie kompliziert wir da teilweise denken und wie groß da auch juristische Bedenken dann teilweise sind. Also das ist sicherlich etwas, wo wir rangehen müssen. Naja, und andere Themen haben wir natürlich auch schon öfters in 1a-Lage diskutiert. Also die Grunderwerbsteuer ist ein Riesenproblem. nicht nur, weil es eben die direkten Kosten erhöht, sondern weil es auch direkt aufs Eigenkapital geht. Das ist sicherlich auch nach wie vor ein sehr, sehr limitierender Faktor für viele Eigennutzer. Da müssten wir auf jeden Fall dran gehen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende wäre, dass wir eigentlich sowas wie eine Taskforce hätten zwischen Bund, Ländern und Kommunen und der Wirtschaft, wo man sich dann eben mal Gedanken macht, was können wir jetzt tun, damit wir wirklich schneller bauen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist ja dabei, auch eine gewisse Haltung zu entwickeln. Ja, also ich möchte Wohnungsbau unterstützen, was kann ich tun? Und da sind eigentlich gerade die Kommunen natürlich gefragt, die dann mehr ausweisen könnten, mehr Bauland ausweisen könnten und mehr genehmigen könnten, was günstiger ist. Also zum Beispiel auch mal auf die Tiefgarage zu verzichten, vielleicht bei den Stellplätzen ein bisschen vorsichtiger zu sein, aber auch zum Beispiel auch eine höhere Bebauung zuzulassen. Eine höhere Bebauung würde eine ganze Menge bringen. Ja, aber viele Kommunen sagen dann, naja, mehr als 3 Etagen ist nicht. Und das ist natürlich nicht wirklich kosteneffizient.
Klassische NIMBYs, ne? Not in my backyard. Das wollen wir nicht. Genau. Ja, hochgebaut werden kann ja in den Big Seven oder so. Und die Big Seven sagen, ja, nee, auch lieber nur in den hässlichen Städten. Wir sind keine hässliche Stadt. Und dann sind es immer die anderen. Also das ist zumindest die Hamburger Haltung, ne?
Die Marienkirche muss man von überall aus sehen. Und den Dom sowieso.
Ja, der Dom. Na gut, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, ansonsten ziehe ich mir den Hass der Kölner zu, das wollen wir nicht. Der Dom ist ja auch wirklich ganz schön. Genau, aber die Anschlussfrage, und darum geht es ja auch im Titel, ist, gibt es denn etwas, wo jetzt Anleger profitieren können? Das ist ja der entscheidende Punkt. Ist das jetzt eine Chance für Anleger und wie eigentlich? In offenen Immobilienfonds oder ganz privat selber? Oder muss man jetzt zu Miethai werden? Hau mal einen raus, das ist dein Teaser. Erzähl.
Naja, so schlimm das für die Gesamtwirtschaft ist und für den Wohnungsmarkt insgesamt, so vorteilhaft ist das natürlich für alle diejenigen, die Eigentum haben und Wohnungen haben. Denn die Botschaft ist natürlich, Wohnimmobilien bleiben knapp. Also wir werden kaum dazu kommen, dass wir einen ausgeglichenen Markt in den nächsten Jahren haben. Wir werden in vielen Regionen, nicht nur in den Top 7, sondern in vielen anderen Regionen eine Knappheit haben an Wohnraum. Ja, wir sehen ja auch immer mehr Ausstrahlungseffekte auf die Umlandgemeinden, auf kleinere Städte. Natürlich, es gibt auch die demografisch belasteten Regionen, aber in vielen Regionen haben wir eben eine Wohnungsknappheit und das bedeutet einfach, dass die Mieten wahrscheinlich weiter steigen werden und dass generell Wohneigentum, Wohnungen an Preisen, an Preisauftrieb weiter erleben werden. Was heißt weiter? Ne? Also nach 2023, da haben wir eine Korrektur gehabt, aber ich rechne 24 und die nächsten Jahre eigentlich wieder mit Preisanstiegen und von daher sind Wohnimmobilien eben sehr interessant, auch im Bestand. Und ich meine, das ist auch etwas, wir haben jetzt viel über Energieeffizienz auch geredet und gesagt, naja, wir müssen schon auf die Energieeffizienz achten. Das ist auch richtig, aber wir müssen eben auch sehen, eigentlich brauchen wir alle Wohnimmobilien. Ja? Also es lohnt sich schon auch die älteren Bestände, sofern die Lage halt halbwegs ordentlich ist, die eben zu sanieren, weil wir werden sie brauchen. Denn wir haben auf absehbare Zeit eben diese Wohnungsknappheit. Und von daher ist diese gesamtwirtschaftlich schlechte Nachricht eigentlich doch eine sehr spannende Nachricht für alle Anleger und Investoren im Immobilienmarkt.
Okay, das heißt, deine Wette ist sozusagen die weitere Knappheit, die so schnell nicht in den Griff gekriegt werden kann, schlicht und ergreifend. Ist ja auch in Wahrheit eine gute Nachricht für all jene, die Mehrfamilienhäuser bauen. Der Run auf die Mietwohnungen ist ungebrochen hoch. Die Mietsteigerungen sind wahnsinnig im Moment. Also
genau, also es ist für den Kleinanleger wie für den, der größere Investitionen tätigt, ist für beide eigentlich sehr, sehr interessant und eine große Chance.
Und Chancen wollen genutzt werden. Ich danke dir herzlich, lieber Michael, für das Ausarbeiten und Durchlesen dieser Studie. Ausnahmsweise mal nicht Autor, das war anstrengend, oder? Da musstest du alles lesen.
Ist ja auch mal interessant.
Absolut, dass da andere auch noch arbeiten in dem Markt, ist ja auch ganz gut. Ich danke dir für dein Interesse und würde sagen, genieß diesen wunderbaren Tag und wir hören uns dann das nächste Mal. Wenn es eine Frage gibt, auf die wir keine Antwort gegeben haben, dann bitte gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail findest du wie immer unten in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und tschüss zusammen.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, der Domizil Real Estate AG, als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.